Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Haben Sie auch schon mal darüber gestaunt, wie beeindruckend der Schauspieler Nicolas Cage ausrasten kann?
The goddamn contract is somewhere in the goddamn fucking files!
Das gibt im Netz wirklich unzählige Mitschnitte von Wutszenen von Nicolas Cage. Kaum ein Schauspieler hat in den letzten Jahren so viele Memes hervorgebracht wie er mit seinem intensiven Overacting. Seit heute hat Nicolas Cage jetzt eine ganz neue Rolle. Er spielt Spider-Man in einer neuen schwarz-weißen Spider-Man-Noir-Serie. Und wie Nicolas Cage da reinpasst, was für neue Memes da womöglich auch gerade entstehen, das schauen wir uns gleich an hier im Kompressor. Ab heute läuft Spider-Man in einer sehr eigenen Weise, in einem eigenen Weiterdrehen, nämlich die Serie Spider-Noir. Das sind 8 Folgen in Schwarz-Weiß. Spider-Man ist da auch nicht mehr der junge, frische Peter Parker in seinem bürgerlichen Leben, sondern das ist ein alternder, gebrochener Privatdetektiv, der dann immer wieder zu Spider-Man wird. Und der wird gespielt von Nicolas Cage, dem Schauspieler, der in den 90er- und Nullerjahren ja vor allem zu den großen Hollywood-Stars gehört hat und jetzt seit einigen Jahren in ganz eigenen Filmwelten unterwegs ist. Und was Nicolas Cage jetzt mit diesem Spider-Man-Universum macht, das kann uns die Filmwissenschaftlerin und Cage-Expertin Sabrina Mikolajewski erzählen. Hallo.
Hallo.
Nicolas Cage ist in den letzten Jahren ja einen eigenen Weg gegangen in der Filmindustrie. Er spielt in unglaublich vielen Filmen mit, die eher als Trash gelten, denn als Blockbuster oder jetzt große Kunst oder so. Und irgendwie hat er auf seine eigene Weise da ein Ansehen gewonnen. Auch Sie sind große Cage-Fan, Cage-Expertin. Was macht für Sie die große Nicolas Cage-Faszination aus?
Also ich habe unglaublich viel Freude daran, ihm zuzusehen, wie er zwischen Wahnsinn, ja, dem Grotesken und Humor sich bewegt. Und er lässt sich auch von ganz vielen verschiedenen Bereichen inspirieren. Also sei es Theater, sei es Malerei, natürlich im Film auch ganz viele verschiedene Genres. Also es ist irgendwie alles so genre- und formübergreifend, wo er sich seine Inspiration herholt. Und für mich ist er wie eine wandelnde Schatztruhe des Schauspiels. Mhm. Und manche würden das vielleicht als Overacting bezeichnen, was natürlich auch den Trash-Begriff so ein bisschen aufgreift. Für mich ist es einfach eine Freude und es ist auch ein bisschen ein Ventil zuzusehen, wie er ausrastet.
Also er spielt oft sehr ausdrucksstark, ne? Was dann als Overacting auch bezeichnet wird und was dazu geführt hat, dass es in den letzten Jahren auch sehr viele Internet-Memes von Nicolas Cage gegeben hat, wo es eben so Filmstills von ihm gibt mit einem sehr ausdrucksstarken Gesicht.
Genau. Also er steckt ganz viel Emotionalität und Intensität in seine Charaktere und natürlich wurde dann irgendwann der Begriff Rage Cage bekannt, womit er dann durch zahlreiche Memes im Internet durch die Gegend geflogen ist. Mich fasziniert aber nicht nur das Ausrasten. Ich mag auch die kleinen, feinen Strukturen in seiner Mimik und ja, einfach zu sehen, was er in die Rollen mitbringt. Mhm.
Also nicht nur overacted, sondern da ist schon noch Feinheiten da drin.
Ja, genau. Wow.
Wir können uns ja mal anschauen, wie das in der neuen Serie jetzt ist. Mhm. Spider-Noir. Wir können vielleicht mal kurz reinhören, wie er da selber seine Rolle auch definiert. Eben als einerseits bürgerlicher, normaler Mensch und eben auch als Superheld. Er beschreibt es in der Serie so.
Am I an extraordinary man? Yes. Am I an ordinary man? Yes. I'm both, I'm neither, but aren't we all?
Also er sagt, ja, ist er außergewöhnlich? Ja, ist er, aber ist er nicht auch ganz normal? Ja, ist er auch und sind wir vielleicht nicht alle so? Ist das, passt das zu Nicolas Cage und passt das zu dieser Figur oder wie würden Sie beschreiben? Was ist das für eine Figur, die Nicolas Cage halt spielt als Spider-Man?
Ja, er ist ein in die Jahre gekommener Privatdetektiv, der sich eigentlich, ja, der einst der Spider, der Superheld war, durch einen tragischen Vorfall sein Kostüm aber abgelegt hatte und jetzt wieder an einen Fall gerät, wo er sozusagen gezwungen ist, sein Kostüm wieder anzuziehen und gegen Monster und Gangster zu kämpfen. Und er hat selber über sein Schauspiel in Spider-Noir gesagt, er ist 70% Humphrey Bogart und 30% Bugs Bunny. Ich finde, das passt das ganz gut zusammen. Also man sieht immer so eine gewisse Prise Humor durchscheinen und es ist nicht nur eine bierernste Serie, ja, was vielleicht so erscheinen möge.
Also, aber er ist eigentlich ein Spider-Man, der gar kein Spider-Man sein will. Der muss jetzt da wieder los und eigentlich will er gar kein Held sein.
Genau.
Das ist das, was ihn da ausmacht.
Man sieht auch, dass er wirklich Spaß hat an der Rolle und dass er sich in jeder Szene versucht reinzufinden und so dieses gewisse Etwas reinzubringen. Und also es ist eine Riesenfreude.
Und im Vergleich zu anderen, ich meine, Spider-Man ist ja ein Riesenuniversum. Es gibt unzählige Verfilmungen, Serien. Was würden Sie sagen, gibt es jetzt nochmal eine spannende Ergänzung durch diese Serie und auch durch Nicolas Cage? Oder was macht Nicolas Cage mit dem Spider-Man?
Naja, also von Grund auf ist die Prämisse ja schon ganz spannend. Also diese Noir-Welt, also die Serie spielt auch in New York der 30er, zur Zeit der Depression, verbunden mit dem Marvel-Universe, ist von Grund auf eine spannende Prämisse. Interessant an der Serie ist ja auch, dass sie nicht nur schwarz-weiß gedreht wurde, sondern auch in Farbe. Das heißt, man kann sich zwei Varianten anschauen. Und Cage plädiert natürlich für schwarz-weiß, weil er die Hoffnung hat, dass vielleicht junge Leute mehr Interesse an Schwarz-Weiß-Filmen entwickeln und ja, sich da vielleicht so ein bisschen in die Filmgeschichte reinfuchsen.
Und für Sie dieses Schwarz-Weiß, weil also ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber es ist natürlich schon Film noir, ne? Ganz viel, was man halt so kennt, diese langen Schatten und sowas, das ist alles. Würden Sie sagen, das geht hier gut auf? Ist das eine gut gewählte Ästhetik?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe die Serie auch angefangen in Schwarz-Weiß zu gucken, weil ich einfach auch Film-Noir-Fan bin. Habe dann doch mal zu Farbe geswitcht und das hat wirklich eine ganz andere Wirkung. Also es ist schon spannend, da hin und her zu switchen und zu gucken, was macht Farbe überhaupt mit dem Inhalt und mit der Serie. Und allein das lohnt sich, da mal reinzuschauen.
Und nochmal, um auf Nicolas Cage zu sprechen zu kommen, hätte ja auch jemand anders spielen können, jetzt diesen gebrochenen, alternden Privatdetektiv. Was bringt er ihm jetzt wirklich an spezifisch anderem, neuem, dem Spider-Man, der Nicolas Cage?
Naja, die Produzenten haben gesagt, dass immer toll ist, Cage zu casten und man genau Cage für solche Rollen castet, weil er eben dieses besondere Etwas mit reinbringt. Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Cage sagt, I'm a spider trying to cosplay as a human.
Okay, also er geht davon aus, dass er tatsächlich eigentlich eine Spinne ist und dann zum Menschen wird. Spürt man das irgendwie? Also merkt man das, dass er seine Rolle so ganz eigen anlegt?
Also man merkt schon eine gewisse Intensität in seinem Schauspiel, vor allem wenn er in bestimmten Situationen sehr aufgeregt ist oder betrunken ist. Da kommt dann wieder dieses leichte Overacting raus. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehe, dass er eine Spinne im Körper eines Menschen ist.
Ja.
Aber das Tolle ist ja, dass er mit diesem Gedanken an die Rolle geht.
Und wenn man sich nochmal diese ganze Memehaftigkeit anschaut, das Overacting, Sie haben es gerade schon gesagt, also es gibt unzählige Memes und Sie haben auch eine Weile sehr viele Memes geteilt und sehr viele Stills, eben sehr viele Expressionen seines Gesichts. Würden Sie sagen, diese Spider-Noir-Serie ist jetzt nochmal, bietet es neues Material für Nicolas Cage-Memes, die wir vorher vielleicht nicht gekannt haben?
Ja, die Umgebung bildet einen ganz neuen Rahmen für Cage. Er kann sich in einer Noir-Welt austoben, kann selbst Humphrey Bogart sein, kann durch die Welt in einem Trenchcoat laufen und ja, in dieser Noir-Welt agieren. Und ja, dieses Cartoonhafte, Noirhafte, das macht nochmal, gibt dem Ganzen einen besonderen Touch.
Ein neuer Rahmen für Nicolas Cage und auch für Spider-Man, die neue Serie Spider-Noir mit Nicolas Cage als alternder Privatdetektiv und eben Spider-Man. 8 Folgen hat die Serie, ist zu sehen ab heute bei Amazon Prime. Und ich habe darüber gesprochen mit der Filmwissenschaftlerin Sabrina Mikolajewski, die sich schon sehr lange und ausgiebig mit Nicolas Cage befasst. Vielen Dank für Ihren Besuch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, gerne.
Macht es einen Unterschied, ob Dokumentarfilme aus einer weiblichen oder männlichen Perspektive gedreht werden? Was für ein Eindruck entsteht, wenn die weibliche Perspektive mal im Fokus steht? Heute startet die 3. Ausgabe des Berliner Dokumentarfilm- und Medienfestivals Doxumentale mit X. Mit vielen Dokus aus verschiedenen Regionen dieser Welt. Und ein Schwerpunkt des Festivals lautet Female Lens, also die weibliche Linse. Und was die auszeichnet, diese weibliche Linse und wie sich der weibliche dokumentarische Blick womöglich irgendwie fassen lässt, das kann ich jetzt besprechen mit der künstlerischen Leiterin der Doxumentale, mit Anna Ramskogler-Witt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Female Lens ist einer Ihrer Schwerpunkte in diesem Jahr. Internationale Dokumentarfilme von Frauen zeigen Sie da. Was hat Sie interessiert an diesem dezidiert weiblichen Blick?
Ich finde den weiblichen Blick immer, also ich muss es anders formulieren. Ich finde, dass jeder Blick anders ist und dass jeder Mensch die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, aufgrund der Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, aufgrund der Sozialisierung, aber auch aufgrund von der Region, aus der wir kommen. Meine Erfahrung ist, dass Frauen natürlich aufgrund dessen, wie sie in der Gesellschaft behandelt werden, immer einen anderen Blick auf die Gesellschaft haben. Wir haben zum Beispiel den wunderschönen Film A Fox and a Pink Moon. Das ist eine Co-Regie, männlich-weiblich. Aber die Protagonistin Soraya hat sehr viel mit ihrem eigenen Handy aufgenommen. Ihr Leben, ihre Erfahrung aus ihrem Blick. Und das, finde ich, ist schon nochmal ein anderer Unterschied, als wenn wer externer kommt, der vielleicht eine andere Perspektive, einen anderen Hintergrund hat und auch Zusammenhänge anders versteht.
Und so ein Film mit Smartphone gedreht, das ist dann nochmal sehr die weibliche Linse. Das ist ja schon so richtig wortwörtlich. Aber ich frage mich, also dieses eine Beispiel, das kann ich nachvollziehen, wenn man jetzt die mehrere Filme so nebeneinander stellt und die sich so guckt, wenn Sie sagen, gibt es da einen roten Faden, irgendwas, was dann die weibliche Perspektive vereint in der Ästhetik oder in der Erzählhaltung oder so?
Ich glaube, das könnte man über männliche Perspektiven tatsächlich auch nicht sagen, sondern es ist wirklich dieser Blick, den Frauen aufgrund der Sozialisierung oder aufgrund der Erlebnisse, die sie in der Gesellschaft haben, ein bisschen verschoben, ein bisschen anders haben. Ich habe spannenderweise vor kurzem mit Mahnaz Mohammadi gesprochen, iranische Regisseurin, hat bei der Berlinale die Weltpremiere von Roya gehabt, einen Spielfilm. Wir durften kurz davor einen Dokumentarfilm präsentieren weltweit. Und es war ein sehr interessantes Gespräch darüber, wie auch die Zusammenstellung im Team und welche Erfahrung wer hat und wie diese weibliche Erfahrung oft sehr anders ist, Auswirkungen auch im Spielfilm hat, aber natürlich noch viel mehr im Dokumentarfilm, weil einem ganz andere Sachen auffallen. Das sind wirklich diese kleinen Details und Nuancen, für die man, glaube ich, einen anderen Blick hat, weil man vielleicht auch selbst davon betroffen war oder ist.
Haben Sie da ein Beispiel dafür, wo man das zu greifen bekommt?
Das sind tatsächlich sehr subtile Sachen. Ich überlege gerade. Aber wir haben zum Beispiel in unserer Reihe Another Story einen Film von Gertrud Pinkus drinnen, in dem es um die Geschichte von italienischen Frauen in Deutschland geht in den 60er, 70er Jahren und wie sie versucht wurden, unsichtbar gemacht zu werden. Another Story ist eine Reihe, in der wir Regisseurinnen, die für die Dokumentarfilmgeschichte wichtig war, vorstellen. Das ist ein EU-gefördertes Projekt, das dürfen wir mit 5 anderen Festivals in Europa umsetzen. Und ich finde gerade an Gertrud Pinkus' Film sieht man diese Sensibilität in dem Themenumgang und auch, dass ihr bewusst ist, eigentlich dürften die Frauen gar nicht sprechen, was passiert, wenn sie sich äußern. Die spielen sich selbst dann. Sie inszenieren einen Spielfilm, um die Realität darzustellen. Und ich glaube, das sind diese Feinheiten, wo es dann auf die eigene Perspektive ankommt. Ich habe ein anderes Beispiel. Wir haben einen wundervollen Film, wundervoll total wichtigen Film aus dem Kongo, von einem kongolesischen Filmemacher, einem männlichen Filmemacher. Der erzählt aber die Geschichte aus dem Kongo so eindringlich, wie es eben nur er machen kann, der diese eigene Perspektive auf den Kongo hat. Ich glaube, da geht es weniger um Männer und Frauen, und um, sondern wirklich diese intrinsische Perspektive nach außen tragen.
Klar, und in dem Beispiel mit den italienischen Gastarbeiterinnen oder so in Deutschland ist es natürlich aus einer weiblichen Perspektive dann nochmal anders erzählt, weil sie da vielleicht ein Gespür hat für bestimmte Themen und Fragen. Ich habe mir auch das Programm ein bisschen angeschaut, habe gesehen, sie haben auch viele Filme aus dem Iran zum Beispiel, wo ich dann gedacht habe, ja klar, das ist dann also Filme aus Regionen, wo Frauen besonders bedroht sind, da ist die weibliche Perspektive natürlich eine explizite da drauf. Und da habe ich mich gefragt, ist es dann für Europa oder die westliche Welt auch so, dass es so eine explizit weibliche Perspektive gibt, die dann anders ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon. Ich gehe gerade in meinem Kopf alle unsere Filme durch, ob mir gerade ein konkretes Beispiel aus diesem Jahr einfällt oder ob ich auf was weiter in der Zurückliegendes zugreifen muss. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wenn wir nachts außer Haus gehen, anders drüber nachdenken. was jetzt passieren kann. Mhm. Und dass diese Gefahr zum Beispiel oft dann anders dargestellt werden kann, weil man es, wenn man es selber erlebt hat, anders darstellen kann. Mhm. Aber damit jetzt auch kein falscher Eindruck entsteht, wir haben sehr viele Filme von weiblichen Regisseurinnen. Wir haben also ungefähr 50%.
Ja.
Wir haben aber nicht nur weibliche Geschichten. Klar.
Genau, es ist ja auch nur einer ihrer Schwerpunkte. Sie haben genau. ja auch noch mehr, was sie zeigen. Und interessant ist ja auch, dass sie nicht nur ein Festival für Dokumentarfilme, sondern auch für Media, also für Documentary and Media. Das ist ja auch irgendwie ein besonderer Ansatz vielleicht. Was würden Sie sagen? Was, also ich weiß, es sind noch Podcasts und es gibt Lesungen und so, Social Media vielleicht auch. Was war Ihr Gedanke mit Media?
Die Idee kam daraus, dass ich und meine Mitgründerin Vivian Schröder beide in nicht-fiktionales Erzählen verliebt sind. Also dieses Jahr ist unser Thema Life Wilder Than Fiction, weil manche Geschichten, die man in der Realität findet oder die das Leben schreibt, das kann man sich fast gar nicht ausdenken. Ich war heute mit Anne von Petersen in einem Vorgespräch, die macht bei uns eine Masterclass, arbeitet für die Produktion Beetz und auch was sie erzählt hat, sie hat eine Serie gemacht über den ehemaligen spanischen König Juan Carlos und dessen Korruptionsskandale und Liebesaffäre im Hintergrund. Das ist krasser, als man sich es vielleicht ausgedacht hätte. Und ich glaube, diese schönen, großen und kleinen oder teilweise eben unschönen oder ganz, ganz bedrückenden Geschichten einzufangen, ist das, was uns fasziniert hat. Aber nicht jede Geschichte ist dafür gemacht, in Bildern erzählt zu werden, sondern für manche ist Worte oder Musik oder sogar Schrift der bessere Ausdruck. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die ganze Bandbreite darstellen. Mhm. Und mit den Sachbüchern, die wir haben, zum Beispiel Paranoia in Hollywood, darüber, wie die deutschen Regisseurinnen und Filmemacherinnen in Hollywood unter McCartney dann in die Enge getrieben wurden, nachdem sie zuvor aus Nazi-Deutschland geflohen sind. Es ist eine wunderschöne Erzählung in einem Sachbuch, das sich sehr gut liest.
Mhm. Und zum Schluss die Frage, also es gibt ja viele Dokumentarfilmfestivals in Deutschland und in Europa und weltweit natürlich. Jetzt haben Sie neues gehört, also relativ neu, das ist jetzt das dritte Jahr. Ich kann mir vorstellen, da passen Sie vielleicht auch noch einige Sachen an. Was würden Sie sagen, was ist Ihr Anliegen, Ihr Antrieb, was Sie nochmal anders machen wollen als andere?
Gut. Große Frage. Ich glaube, das war wirklich dieses Einbeziehen von anderen Medien. Und was wir auch versuchen, das ist jetzt eine ganz einzigartig, wir haben uns das so ein bisschen von Kolleginnen aus Schweden abgeguckt, ist unser Jurypräsident dieses Jahr, Fredrik Gerten, bekannter schwedischer Filmemacher, hat was Ähnliches in Schweden eingeführt, ist mit Filmern an ungewöhnliche Orte zu gehen. Ungewöhnlich in unserem Fall heißt, wir gehen zum Beispiel in den Kater, in den Club, und zeigen dort einen Film und laden dann auch noch, so wie im SO36, da zeigen wir Punk Under the Communist Regime, großartiger Film. Und danach laden wir zu einem Punkkonzert ein und versuchen somit verschiedene Genres zu vermischen und vielleicht Leute, die eher Lust hätten auf ein Konzert, auch dazu zu motivieren, sich einen Film anzuschauen und vielleicht auch die Liebe dafür zu entdecken.
Das sagt die künstlerische Leiterin des Dokumentarfilmfestivals Doxumentale, startet heute in Berlin und die Filme sind zu sehen an sehr vielen verschiedenen Orten in der ganzen Stadt und zwar bis zum 7. Juni. Lässt sich natürlich alles nachlesen auf der Homepage des Festivals. Vielen Dank für die Eindrücke.
Darf ich noch eine Sache anfügen, weil wir ja bei Deutschlandfunk Kultur sind?
Ja.
Eine Auswahl der Filme kann man von heute bis 30. Juni aus ganz Deutschland streamen.
Auf ihrer Seite?
Genau.
Doxumentale. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, Anna Ramskogler-Witt.
Vielen Dank.
Wie erzählt man auf angemessene Weise von Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern? Eine besonders bekannte Medienfigur war ja er hier.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn.
Aus Elmshorn. Arno Dübel. 2023 gestorben, wurde vorher von der Boulevardpresse ja gerne als Deutschlands frechster Arbeitsloser bezeichnet, war deutschlandweit sehr bekannt. Aber ist so jemand wie Arno Dübel tatsächlich ein gutes, prominentes Beispiel für Bürgergeldempfänger? Eine ZDF-Reportage befasst sich mit sogenannten Totalverweigerern und will rausfinden, welche Rolle diese Totalverweigerer in Deutschland spielen. Die Doku heißt System Bürgergeld – Leben ohne Leistung. Wir hören einen kleinen Ausschnitt.
Totalverweigerer. Dazu zählen die Behörden offiziell nur jene 1%, die wirklich jeden Kontakt mit dem Jobcenter verweigern. Aber wie viele mehr gibt es, die sich im System Bürgergeld eingerichtet haben und unseren Sozialstaat ausnutzen, obwohl sie arbeiten könnten?
Ja, das ist die Grundfrage dieser ZDF-Reportage, die aber auch für Diskussionen sorgt. Und ich spreche jetzt darüber mit Helena Steinhaus. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Sanktionsfrei, der Menschen unterstützt, die Bürgergeld beziehen und der jetzt Programmbeschwerde eingelegt hat bei ZDF wegen dieser Reportage. Hallo Frau Steinhaus.
Hallo Herr Mayo.
Wie würden Sie aus Ihrer Perspektive diese Reportage beschreiben? Wie erzählt dieser Film über Bürgergeld und Empfängerinnen und Empfänger?
Ja, also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, außer unter aller Sau, wirklich. Also da werden Einzelfälle in den Mittelpunkt gerückt und darauf auf Bürgergeldbeziehen im Allgemeinen geschlossen. Es wird total verzerrt und stigmatisierend berichtet, ohne Datengrundlage. Allein der Ausschnitt, den Sie gerade gezeigt haben, der ist hinten und vorne falsch. Es gibt keine 1% sogenannte Totalverweigerer. Es gibt im Bürgergeld insgesamt 0,9% der Menschen, die im Jahr von Sanktionen getroffen sind. Und das sind nicht Totalverweigerer, sondern das sind Menschen, die aus verschiedenen Gründen Termine nicht wahrnehmen konnten oder andere Mitwirkungspflichten nicht nachkommen konnten. Und die Totalverweigerer zu nennen und dann immer von 1% Totalverweigerer zu sprechen und es wären mehr, angeblich 30-40%, ist einfach komplett unverantwortungsbewusst.
Wir können ja gleich nochmal genau über die Zahlen sprechen, aber ich würde gerne vorhin nochmal über diese Reportage sprechen. Also der Eindruck, der da vermittelt wird von Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern, weil das ja so eine Reportage ist, die vielleicht nicht so sehr auf Statistiken und Zahlen setzt, aber eben Menschen zu Wort kommen lassen will und dann auch mit Bürgergeldempfängern spricht und auch zu denen nach Hause geht und an der Tür klingelt, versucht, ja, so einen ganz konkreten menschlichen Eindruck zu vermitteln. Was würden Sie denn sagen, was ist das für ein Bild von Bürgergeldempfängern, das da gezeichnet wird und wie deckt sich das mit Ihren eigenen Bildern und Erfahrungen?
Das ist ein sehr despektierliches Bild, kann ich nicht anders sagen. Also es wird ja der Fokus gelegt auf Menschen, die das System ausnutzen oder die den Aufforderungen gar nicht nachkommen. Und nein, das deckt sich weder mit den Erfahrungen, die wir seit über 10 Jahren machen, noch mit der offiziellen Datengrundlage. Also das sind Einzelfälle, die hier nach vorne gezogen werden und wo auch sehr fragwürdig ist, ob die Dinge so stimmen, wie sie dargestellt sind. Und das so als Standardfall einzuführen, ist einfach völlig daneben.
Also Einzelfälle, über die dann hier allgemeinere Aussagen getroffen werden in dieser Reportage, so sagen Sie das. Wenn wir jetzt nochmal über diese Zahlen sprechen, Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet, also diese 1% Totalverweigerer, die da in der Doku auftauchen, das stimmt so nicht. Vielleicht müssen wir auch überhaupt klären, was denn mit Totalverweigerern gemeint ist.
Es gibt, wie gesagt, 0,9%, also fast 1% der Bürgergeldbeziehenden sind von Sanktionen betroffen im Jahr. Und daraus macht sie 1% und sie setzt Sanktionen gleich mit Totalverweigerern. Mhm. Und Totalverweigerer ist kein klar definierter Begriff, aber er wird in der Presse und von PolitikerInnen durchaus benutzt und damit ist gemeint eine Person, die, wie sie selber auch sagt, Frau Tacke sagt, jeden Kontakt mit dem Jobcenter bzw. Arbeitsaufnahme verweigert. Und es gibt Totalsanktionen wegen Arbeitsverweigerung, wenn jemand zweimal ein unmittelbares Arbeitsangebot abgelehnt hat. Und da weist das IAB offizielle Zahlen vor, das Institut für Arbeits- und Berufsforschung, was dem BMAS und der, also dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersteht und der Bundesagentur für Arbeit. Und die offiziellen Zahlen im vergangenen Jahr waren eine niedrige zweistellige Zahl. Also 10 bis 99 Menschen haben zweimal ein unmittelbares Arbeitsangebot abgelehnt. Okay. Also sie behauptet, es gäbe keine Zahlen, es gibt Zahlen.
Ja, ist interessant. Also ich habe das vorhin nochmal recherchiert und ich bin dann tatsächlich aber auch nochmal an anderer Stelle auf diese 1% gestoßen, die ja nach Ihrer Aussage falsch sind, konnten Sie jetzt ja klar belegen. Aber wie kommt es denn zu diesen unterschiedlichen Zahlen, mit denen dann auch so unterschiedlich umgegangen wird?
Na, bis zum gewissen Punkt ist es Unwissen. Ich denke, Sanktionen werden eben schnell verstanden als eine Sanktion erfolgt, weil jemand nicht arbeiten will oder so oder weil jemand keine Lust hat, irgendetwas zu tun. Dabei ist es ja in der Realität was völlig anderes. Also die meisten Sanktionen werden verhängt, weil jemand einen Termin nicht wahrnimmt. Und es gibt sehr, sehr viele verschiedene Gründe, warum Menschen Termine nicht wahrnehmen. Das ist teilweise, weil die Menschen keine Zeit haben, weil sie arbeiten. Viele machen ja Erwerbsarbeit oder weil sie Pflegearbeit leisten, weil sie krank sind, weil sie Briefe nicht öffnen können, weil sie depressiv sind oder andere Angststörungen haben. und man Termine nicht einfach verlegen kann und so weiter. Ne? Und dann gibt es eben noch andere Sanktionen, die erfolgen, weil jemand zum Beispiel nicht genügend Bewerbungen schreibt oder ja anderen Mitwirkungspflichten, wie man sie nennt, nicht nachgekommen ist. Mhm. Und das ist ja ein großer Unterschied zu Totalverweigerung, wie es aber in der Doku dargestellt wird. Mhm.
Also Totalverweigerung ist ein Begriff, der natürlich nicht so differenziert ist, wie die Lage dann tatsächlich ist. Wir können ja noch mal einen kleinen Ausschnitt aus der Doku hören, wo es um die Frage geht, wie belastet der Sozialstaat in Deutschland ist.
Mir ist klar, der finanzielle Schaden durch Steuerhinterziehung, durch Cum-Ex-Geschäfte der Reichen ist um ein Vielfaches höher als der durch Bürgergeldbetrüger. Aber ein Sozialstaat, der sich ausnehmen lässt, wird irgendwann nicht mehr für die da sein, die ihn wirklich brauchen.
Also einerseits betont sie hier ja selbst, dass natürlich Bürgergeldempfänger jetzt nicht als Symbol taugen für die großen Ausbeuter in Deutschland oder sowas. Gleichzeitig aber unterstreicht sie die Gefahr, dass der Sozialstaat sich ausnehmen lässt. Wie groß ist denn die Gefahr aus Ihrer Perspektive? Also wie steht es um das Verhältnis zwischen denen, die sich da bequem gemacht haben, wie sie sagt, und die, die wirklich Hilfe brauchen?
Auch hier geht es sehr wenig um meine Perspektive, sondern es gibt offizielle Daten, die vorliegen. Mhm. Und da ist Sozialleistungsmissbrauch, den gibt es, ja, aber der ist sehr, sehr gering. Also da geht es um irgendwie hunderttausende Fälle im Jahr, was bei 5,5 Millionen Menschen im Bürgergeld nicht so viel ist. Und Bürgergeldbetrug bedeutet dann oft auch sowas wie, jemand hat vergessen, eine zurückgezahlte Nebenkostenrechnung anzugeben oder so. Und das ist dann gleich, wird gewertet unter Betrug und das wird geahndet mit Ordnungswidrigkeiten und so weiter. Also wir sind hier nicht gleich in diesem sogenannten bandenmäßigen Betrug, der dann ja auch mit reinkommt in diese Erzählung. Und dieser Betrug ist sehr, sehr gering. Da gab es im letzten etwas mehr als 400 Verdachtsfälle. Also das sind offizielle Zahlen. Ne? Mhm. Insofern ist es sehr aufpeitschend, sehr machend, diese Art der Erzählung. Und sie zieht dann ja Einzelfälle heran, die wirklich krasse Geschichten erzählen von unfassbarem Betrug, der wahnsinnig viel kriminelle Energie erfordert. Mhm. Und das wird aber so nicht eingeordnet, sondern es wird so getan, als sei das System so nachlässig. Dabei werden diese Menschen wirklich sehr, sehr genau überprüft und dezidierter Kontrolle unterzogen, der sie auch immer wieder nachkommen müssen. Und wenn das wie in diesen Fällen nicht passiert ist, dann sind das absolute Ausnahmefälle, die relativ schlecht erklärbar sind. Aber sie sind auf jeden Fall nicht der Standard. Hm.
Sie haben jetzt mit Ihrem Verein Sanktionsfrei auch Programmbeschwerde eingelegt beim ZDF wegen dieser Reportage. Was genau erhoffen Sie sich, versprechen Sie sich von so einer Programmbeschwerde?
Ich erhoffe mir davon, dass eben die Redaktion und wirklich bis in die höchsten Ebenen herein diese Sendung besprochen werden muss und in der Zukunft sowas nicht einfach veröffentlicht werden darf. Hm. Das ist ja wirklich schlimmer als RTL2-Niveau, was Sie da abgeliefert haben.
Sie haben jetzt Ihren Verein sanktionsfrei seit 10 Jahren, wenn ich richtig weiß, ungefähr. Was würden Sie sagen, wie hat sich das mediale, politische Bild, das Erzählen von Bürgergeld und Empfängerinnen und Empfängern verändert in diesen 10 Jahren?
Es hat sich leider extrem verschlechtert. Also es gab kurz eine Zeit der Besserung, das war so um die Zeit kurz bevor das Bürgergeld eingeführt wurde, aber gleichzeitig mehr oder weniger wurde ja schon dann die Kampagne gestartet und das Bürgergeld demontiert. Das kam so aus CDU-Seiten, die das Bürgergeld wirklich als Wahlkampfthema genommen haben. Ja, und insofern befinden wir uns gerade so leider noch nicht am Tiefpunkt, würde ich sagen, aber auf den Weg dahin zum Tiefpunkt. Ja, das ist sehr, sehr besorgniserregend, weil ich glaube, ganz vielen Menschen ist wirklich nicht bewusst, dass letztendlich das Bürgergeld unser aller soziales letztes Sicherungsnetz ist und dass im Grunde jeder Mensch ins Bürgergeld abrutschen kann, weil jeder nur ein Schicksalsschlag oder zwei vom Bürgergeld entfernt ist. Also, und damit meine ich zum Beispiel chronische Krankheit oder Schicksalsschläge, die man nicht einfach verkraftet, die dazu führen können, dass man im Bürgergeld landet. Mhm. Und jeder Angriff auf das Bürgergeld ist ein Angriff auf alle diejenigen, die nicht mit Milliarden oder Millionenbeträgen abgesichert sind. Das vergessen viele Menschen, glaube ich. Und die Zahlen, die sprechen ja auch für sich. Also die meisten Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, die können gar nicht zeitnah aus dem System rauskommen, weil sie Kinder sind, weil sie Care-Arbeit leisten, weil sie krank sind. Letztendlich ein Drittel der Menschen im Bürgergeld ist überhaupt auf Arbeitssuche. Die anderen können nicht arbeiten. Und für all diejenigen gelten erstens die kleinen Beträge, die schlechten Gesetze und auch die gesellschaftliche Stigmatisierung.
Und es ist natürlich ein komplexes Feld, was sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen betrifft, was dann einen genauen, differenzierten Blick braucht. ist die Frage, wie kann man von Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern erzählen in den Medien, in der Politik, dass es differenziert ist, aber es trotzdem auch konkret bleibt, erzählbar bleibt? Was kann da helfen?
Es kann erzählt werden mit offenen Fragestellungen. Also man muss aus dieser Doku, ist klar hervorgegangen, die haben eine Meinung, eine Tendenz und die wollten sie irgendwie bestätigen. Und dafür haben sie sich Leute gesucht, die das getan haben. Und letztendlich muss man verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen. Man muss die offiziellen Zahlen angucken. Man muss extreme Einzelfälle eben auch gegenüberstellen. Man muss sozialwissenschaftliche Perspektiven mit einbeziehen. Dann Verbände wie zum Beispiel den Paritätischen oder den Caritas, alle möglichen Sozialverbände, die haben eben auch viel beizutragen zu dieser Debatte, würde ich sagen. Ne? Also da gibt es wirklich viele Wege, viele Menschen, viele Organisationen, die man fragen kann, viele Fakten, die belegt sind und die man aufstellen kann.
Das sagt die Geschäftsführerin des Vereins Sanktionsfrei, der Bürgergeldempfänger unterstützt, über das Bild, das von Bürgergeldempfängern gezeichnet wird in Deutschland und die Kritik an diesem Bild. Vielen herzlichen Dank für Ihre Perspektive, Helena Steinhaus.
Ich danke Ihnen.
Und wir konnten Frau Steinhaus leider noch per Telefon erreichen und bitten, die nicht immer einwandfreie technische Qualität zu entschuldigen. Wenn Sie sich informieren wollen über das, was in dieser Welt so passiert, machen Sie das auch über Social Media. Ich weiß, Sie hören Radio, aber vielleicht haben Sie ja auch sogenannte Newsfluencer, denen Sie auch gerne folgen, von denen Sie sich auch gerne die Weltlage erklären lassen. Vor allem junge Leute tun das immer öfter, nutzen immer öfter Newsfluencer, um auf dem Laufenden zu bleiben. Also nutzen Kanäle, die Journalismus und Influencing kombinieren, die sich nahbar geben, gleichzeitig aber eben oft auch keine festen journalistischen Standards einhalten. Was Newsfluencer anders machen als klassische Journalisten und warum die immer mehr Menschen erreichen, hat Anne Speckmann für uns recherchiert.
Friedrich Merz hat gesagt,
die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter.
Und dass ihm das so leicht über die Lippen geht, hat einen Grund, der in dieser Debatte häufig übersehen wird. Es betrifft ihn nicht.
Auf Instagram und TikTok erklärt Fabian Grischkart Politik für hunderttausende Follower. Als sogenannter Newsfluencer beschäftigt er sich auf Social Media mit Politik. Seine Videos sind ein Mix aus Information, Meinung und Unterhaltung. Anders als klassische Medienschaffende arbeiten Newsfluencer wie Fabian Grischkart ohne Redaktion im Hintergrund. Grischkart meint, dass er dadurch deutlich mehr Freiheit habe.
Weil ich streng genommen nicht dem Pressekodex unterliege. Ich könnte in der Theorie einfach tun und lassen, was ich möchte. Natürlich habe ich mich selbst dazu verpflichtet, mich daran zu halten und sauber zu arbeiten.
Der Digital News Report 2025 zeigt für Deutschland, dass Beiträge von klassischen Nachrichtenmedien und JournalistInnen auf Social Media insgesamt die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Leonie Alatassi vom Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut, untersucht, wie sich junge Menschen informieren. Sie sagt, neben Nachrichten-Apps und Webseiten würden Newsfluencer eine immer größere Rolle spielen.
Das hängt damit zusammen, dass es eben nicht die Wahrnehmung gibt, mir will hier jemand von oben herab etwas erklären, sondern da gibt es eine Person, die ist auf meiner Augenhöhe, die kann vielleicht auch komplexe politische Themen einfach und verständlich rüberbringen.
Hinzu komme, Newsfluencer sprechen Themen an, die ihre Zielgruppe direkt betreffen. So wie vor kurzem Herr Anwalt auf TikTok.
Alles soll teurer werden und du bekommst weniger dafür, denn der neue Entwurf der Gesundheitsreform ist da und das bedeutet er für dich.
Allein auf TikTok folgen Herrn Anwalt über 7 Millionen Menschen. Dort ordnet er aktuelle Ereignisse rechtlich ein. Kurz, verständlich und persönlich. Laut der Medienforscherin Alatassi schaffen Newsfluencer so Nähe und Vertrauen.
Der Aufbau beispielsweise von parasozialen Beziehungen kann damit reinspielen. Das heißt, indem eben junge Menschen diese Persönlichkeiten sich immer wieder anschauen, ihnen folgen, können sich solche Beziehungen aufbauen. Eventuell vertraue ich dieser Person auch und höre dann eben darauf, welche Themen mir darüber berichtet werden.
Fabian Grischkart bezeichnet sich in seiner Instagram-Beschreibung selbst als Newsfluencer des Vertrauens. Für ihn heißt das, dass er in seinen Reels Quellen einblendet und transparent arbeitet.
Ich glaube, gerade in den Momenten, in denen ich auch mal einen Fehler eingestehe, in denen ich etwas korrigiere, in denen ich auch stark mit meinen FollowerInnen interagiere, weil die mich zum Beispiel darauf hinweisen. Ich glaube, das schafft unglaublich viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit.
Für Newsfluencer gelten anders als im Journalismus keine festen Standards wie das Zwei-Quellen-Prinzip oder der Pressekodex. Leonie Alatassi meint, dass die Grenzen zwischen reiner Information und Meinung auf Social Media verschwimmen.
Und für junge Menschen ist es gar nicht so einfach, sich da zurechtzufinden und das zu navigieren.
Grischkat kennzeichnet in seinen Reels bisher nicht, was Meinung und was Information ist.
Ab dem 1. Juli könnten Bundestagsabgeordnete knapp 500 Euro pro Monat mehr verdienen. Das könnten Union und SPD aber auch verhindern. Und das könnte eine sehr gute Idee sein.
Gleichzeitig fordert er eindeutigere Regeln auf den Plattformen.
Ich spreche mich ganz klar dafür aus, dass es klar erkennbar sein muss, sehe ich gerade eine reine Nachrichtenmeldung oder sehe ich einen Kommentar. Ich glaube, langfristig machen wir uns soziale Netzwerke kaputt, wenn wir nicht klar kennzeichnen, was wir dort eigentlich konsumieren und sehen.
Der Erfolg von Newsfluencern zeige, was klassische Medien noch lernen könnten. Direktere Ansprache, neue Erzählformen und mehr Nähe.
Wenn da jemand in seinem Wohnzimmer sitzt und ganz locker in die Kamera spricht, fast schon so, als würde er gerade irgendwie mit einem guten Freund telefonieren, dann schafft das so was Echtes und so eine Nähe. Und ich glaube, das können klassische Medienhäuser, die können das auch.
Denn gerade für junge Menschen findet politische Meinungsbildung immer häufiger auch auf Social Media statt.
Anne Speckmann über die wachsende Beliebtheit von Newsfluencern und was sie von Journalisten unterscheidet.